Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum. Ich möchte ein paar Verse lesen aus 1. Könige 8, nämlich das Gebet Salomos zur Tempeleinweihung. Aus 1. Könige 8, Vers 22 bis 30, wenn jemand mitlesen möchte. Dann trat Salomo vor den Augen der Versammlung Israels zum Altar Jahwes. Er breitete seine Hände zum Himmel aus und sagte: Jahwe, Gott Israels, kein Gott ist dir vergleichbar, weder im Himmel noch auf der Erde. Du stehst zu deinem Bund und erhältst deinen Dienern deine Güte, denen, die vor dir leben und dir mit ganzem Herzen dienen. Du hast auch deinem Diener, meinem Vater David, deine Versprechen gehalten. Was du mit dem Mund versprachst, hast du mit der Hand erfüllt, wie es dieser Tag zeigt. Jahwe, Gott Israels, nun erfülle auch die andere Zusage, die du meinem Vater David gegeben hast, als du sagtest: Es soll dir nie an einem Mann fehlen, der vor mir auf dem Thron Israels sitzt. Wenn nur deine Söhne darauf achten, so nach meinen Weisungen zu leben, wie du das getan hast. Jahwe, Gott Israels, lass doch in Erfüllung gehen, was du deinem Diener David, meinem Vater, zugesagt hast. Aber will Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde wohnen? Selbst der Himmel und das ganze Universum können dich nicht fassen, geschweige denn dieses Haus, das ich gebaut habe. Trotzdem bitte ich dich, Jahwe, mein Gott, achte doch auf das Gebet deines Sklaven und höre auf sein Flehen und seine Bitte, die er vor dich bringt. Halte deine Augen Tag und Nacht über diesem Haus offen, von dem du gesagt hast, dass dein Name dort wohnen soll, und höre auf das Gebet, das dein Sklave zu dieser Stätte hinrichtet. Höre doch auf das Flehen, das dein Sklave und dein Volk zu dieser Stätte hinrichten werden. Höre du es selbst in deiner himmlischen Wohnung, dort, wo du thronst. Ja, erhöre uns und vergib. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken für die Worte von Salomo. Ich möchte dir danken für das, was er uns damit geteilt hat. Und ich möchte dich bitten, dass du diesen Gottesdienst segnest und das, was dein Wort zu uns sagt. Amen. Ja, es ist schon einige Zeit her, dass ich über Salomo gepredigt habe. Es ging damals um Salomo, als er zum König erwählt wurde, dass Gott ihn erwählt hat, dass er einen geistlichen Vater hatte, den David, der ihn geleitet, der ihn geführt hat, der ihn erzogen hat, und dass Gott auch dem Salomo einen königlichen Auftrag gegeben hat. In der zweiten Predigt ging es dann um die Weisheit, und heute soll es darum gehen, um den Tempelbau. Ich möchte es mehr oder weniger nur so überfliegen. In 1. König 6, Vers 1, da heißt es: 480 Jahre nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten begann der König, das Haus für Jahwe zu bauen. Salomo hat ein Haus gebaut, 30 Meter lang, 10 Meter breit, 15 Meter hoch. Dazu kamen noch andere Gebäude, die zu dem Tempelbauwerk dazugehören mussten. Es wird deutlich beschrieben, wie alles gebaut werden sollte, wie die Mauern aussehen sollten, wie die Inneneinrichtung sein soll. Alles ist deutlich beschrieben hier in 1. Könige 1, 1. Könige 6, Vers 6 und 7 und auch Kapitel 8. Ja, alles genau beschrieben, wie es sein soll. Bei uns auf dem Buchenauer Hof wird gerade gebaut. Wir haben ja diese alte Scheune, und in diese Scheune wurde jetzt ein neues Verwaltungsgebäude gebaut. Das alte Gemäuer blieb bestehen, zumindest im großen Teil. Und im Moment sind gerade die Maurer am Werk, die also die alte Sandsteinfassade wieder ausbessern, zum Teil auch neu machen. Und das geht schon seit einigen Wochen so. Und es wird wahrscheinlich auch noch einige Wochen dauern oder Monate vielleicht sogar, bis alles wieder im alten Glanz ist. Und immer wieder läuft die große Säge, die auf dem Gerüst steht, um die Steine zuzuschneiden, um dann die Fassade neu zu verkleiden. Aber warum erzähle ich euch das? Im Vers 7 von Kapitel 6 in 1. Könige, da steht, dass die Steine für den Bau des Tempels schon im Steinbruch zugesägt wurden und dann vor Ort nur noch zusammengesetzt wurden. Es heißt im Wort Gottes, dass kein Meißel, kein Hammer und keine Säge zu hören waren. So war die Baustelle dieses Tempels ein Platz der Ruhe schon von Anfang an. Ich finde es phänomenal. Welch eine Präzision, die da zutage kam. Eine Präzision, die wir heute gar nicht irgendwie hinkriegen. An einer anderen Stelle, wo es um das Haus Salomos geht, das er später auch noch für sich errichtet hat, da steht, dass die mächtigen Fundamente, die 4 oder sogar 5 Meter lang waren, gefertigt wurden. Und diese Steine, die im Steinbruch gehauen, gesägt wurden, dann passend auch gebracht wurden und zusammengefügt wurden. Was für eine Größe, was für ein Gewicht, und das ohne Maschinen, damals, als der Tempel errichtet wurde. Nachdem der Rohbau fertig war, steht alles da, wie alles sein soll, die Inneneinrichtung, die Vertäfelung aus Zedernholz, die Fußböden aus Zypressenholz. Es wird noch viel mehr beschrieben, was Salomo alles zu machen hatte. Im hinteren Raum, dem Allerheiligsten, ließ er dann 2 Cherubime, zwei Engel aus Olivenholz anfertigen, die dann die so groß waren, dass sie 5 Meter hoch und 5 Meter Spannweite hatten, die dort im Allerheiligsten standen und über der Bundeslade mehr oder weniger wachten. Vielleicht könnt ihr heute Nachmittag mal 1. König 6 bis 8 lesen, da steht noch sehr viel drin und viel interessante Sachen, wie der Tempel gebaut wurde und wie er ausgesehen hat. Salomo baute 7 Jahre an dem Tempel. An einer anderen Stelle heißt es dann, ein paar Verse weiter, da heißt es dann, für sein Haus hat er 13 Jahre gebraucht. Da habe ich mich dann gefragt, 7 Jahre für den Tempel, 13 für seins, was seins so wichtig war. Aber ich habe dann mal so ein bisschen nachgefragt. John MacArthur schreibt zum Beispiel in seiner Studienbibel, dass die längere Bauzeit des eigenen Palastes daran lag, dass die Bauvorbereitungen und auch die Dringlichkeit des Tempels wichtiger war als sein eigenes Haus und deshalb dieser Anbetungsort, der Tempel, auch so schnell gebaut wurde. Eine wichtige Person, von der geschrieben wird, ist Hiram. Hiram, es gibt so ein paar Typen in der Bibel, die sind wirklich fast phänomenal, die sind faszinierend. So, der Hiram, der war ein Meister seines Fachs und der war sehr begabt, der hatte alle möglichen Gegenstände aus Bronze herzustellen. Er hat 2 Bronzesäulen geformt aus einem Stück, 2 Meter Durchmesser, 9 Meter hoch, 9 Meter lang. Ich habe mal so ungefähr ausgerechnet, also so eine Bronzesäule muss schon 5 cm Wandung haben, damit sie stabil ist bei 9 Meter Länge und 2 Meter Durchmesser. Dann wiegt so ein Ding 24 Tonnen. Das herzustellen und für den Tempel und dann aufzustellen, also wirklich wahnsinnig, was früher geleistet wurde. Er hat ein gegossenes Becken gemacht, 5 Meter Durchmesser, 2,50 Meter tief, 60 Kubikmeter Fassungsvermögen. Also dieser Hiram war ein wirklicher Meister seines Fachs. In Kapitel 7, Vers 47 heißt es dann, also ich habe das jetzt ausgerechnet, aber da steht, dass die wegen der übergroßen Menge des Gewichts der verarbeiteten Bronze das Gewicht einfach nicht festgestellt werden konnte. Als alles dann fertig war, ließ Salomo die Ältesten von Israel, die Oberhäupter der Stämme und die Fürsten der Sippen nach Jerusalem kommen und sie sollten die Bundeslade aus der Davidstadt in den Tempel hinaufbringen. Auch der ganze Ablauf, wie die Lade dann in den Tempel kam, wie sie hineingetragen werden sollte, wie sie auch ins Allerheiligste dann getragen wurde, auch wie viel geopfert werden musste, wie viele Tiere, das steht alles im Kapitel 8. Aber als die Priester dann die Bundeslade in das Allerheiligste brachten und wieder herauskamen, da heißt es, da erfüllte die Wolke das ganze Haus. Also Jahwe, Gott erfüllte das ganze Haus. Und in Kapitel 8, Vers 11 heißt es, die Priester konnten ihren Dienst nicht weiter fortsetzen, denn die Herrlichkeit erfüllte das Haus Jahwes. Was für ein Erlebnis musste das gewesen sein. Die Priester konnten ihren Dienst nicht weiter fortsetzen, denn die Herrlichkeit erfüllte das Haus Jahwes. Sie waren von der Herrlichkeit des Herrn überwältigt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so etwas erlebt habt, so ein Gefühl von der Herrlichkeit des Herrn erfüllt zu sein. Salomo betete, Jahwe hat gesagt, dass er im Wolkendunkel wohnen will. Ich habe dir nun ein Herrscherhaus gebaut, eine Stätte, wo du für immer wohnen sollst. Und in Vers 15 bis 21 im Kapitel 8 heißt es, dann sagte er, gepriesen sei Jahwe, der Gott Israels, der wahrmacht, was er meinem Vater David versprach. Seit der Zeit, als ich mein Volk aus Ägypten führte, habe ich in keinem der Stämme Israels eine Stadt erwählt, um dort einen Wohnsitz für meinen Namen errichten zu lassen. Aber David habe ich bestimmt, Herrscher über mein Volk zu sein. Nun war es meinem Vater David ein Anliegen, dem Namen Jahwes, des Gottes Israels, ein Haus zu bauen. Doch Jahwe sagt zu meinem Vater David, wenn du dir vorgenommen hast, meinem Namen ein Haus zu bauen, hast du einen guten Entschluss gefasst. Aber nicht du, sondern ein leiblicher Sohn soll dieses Haus meinem Namen bauen. Und Jahwe hat dieses Versprechen gehalten. Ich bin an die Stelle meines Vaters David getreten und habe den Thron Israels bestiegen, wie Jahwe es zugesagt hat. Und ich habe nun das Haus für den Namen Jahwes, des Gottes Israels, gebaut und einen Platz für die Lade hergerichtet, in der die Tafeln des Bundes liegen, den Jahwe mit den Israeliten schloss, nachdem er sie aus Ägypten herausgeführt hatte. Und dann geht es weiter mit den Versen, die ich zu Anfang gelesen habe, die von dem Gebet Salomos sprechen, das er dann gesprochen hat zur Einweihung des Tempels. Und da heißt es im Vers 23, kein Gott ist dir vergleichbar, weder im Himmel noch auf der Erde. Ich finde, das ist eine Form der Anbetung Gottes, die hier zum Ausdruck kommt. Kein Gott ist dir vergleichbar. Es gibt keinen Vergleich. Es gibt kein du bist besser. Gott ist unvergleichlich. In Jesaja 40 heißt es, von der unvergleichlichen Größe Gottes kann jemand die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen oder die Weite des Himmels mit der Handspanne bestimmen? Und kann jemand die Erdmassen in Eimer abfüllen, die Berge wiegen und alle Hügel auf die Waagschale legen? Wer kann den Geist des Herrn fassen? Wer war sein Lehrer? Wer hat ihn beraten? Braucht Gott jemand, bei dem er sich Rat holt, einen, der ihn unterrichtet und ihm zeigt, was richtig ist? Musste ihm je einer neue Erkenntnisse vermitteln und ihm die Augen öffnen für das, was er zu tun hat. Die unvergleichliche Größe Gottes kommt hier zum Ausdruck. Ich kann zwei Autos miteinander vergleichen, ich kann zwei Häuser miteinander vergleichen, ich kann alles irgendwo miteinander vergleichen, aber Gott ist unvergleichbar. Die Liebe Gottes ist nicht vergleichbar. Und der Sohn Gottes, er sagt in Johannes 14, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Es gibt keinen anderen, es gibt er ist nicht einer von fünf oder einer von zweien. Er allein ist der Weg. Es gibt keinen Vergleich, es gibt nur einen Herrn und das ist der Gott der Bibel. Und zu ihm betete Salomo, dem Allmächtigen, zu dem Allwissenden, zu dem Allmächtigen, Allgegenwärtigen. Und dann heißt es weiter, Gott ist treu, er steht zu seinem Bund. Im Alten Testament lesen wir von vier Bünden, die Gott mit den Menschen geschlossen hat. Er hat mit Noah den Bund geschlossen im Regenbogen. Er hat mit Abraham einen Bund geschlossen, in der Verheißung, dass seine Nachkommen wie die Sterne am Himmel sein werden. Mit Jakob, mit Israel hat er einen Vergleich mit dem Sand am Meer gemacht und diesen Bund geschlossen. Und mit David hat er einen Bund geschlossen. In 2. Samuel 7 heißt es, dass seine Gnade nicht von dir weichen wird. Gott steht zu seinem Bund, er steht zu seinem Wort. Seine Verheißungen gehen in Erfüllung. Was du, in Vers 24 heißt es, was du mit dem Mund versprachst, hast du mit der Hand erfüllt, wie es dieser Tag zeigt. Seine Verheißungen gehen in Erfüllung. Und im vorletzten Vers der Bibel, in Offenbarung, heißt es, dass er sich für die Wahrheit dieser Dinge, für die Wahrheit seiner Verheißungen verbirgt. Und was noch nicht in Erfüllung ging, das wird in Erfüllung gehen. Denn im Psalm 33 heißt es, des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Jahwe, nun erfülle auch die andere Zusage, heißt es weiter in Vers 25. Erfülle auch die andere Zusage, die du meinem Vater David gegeben hast. Salomos Wunsch ist es, was David zugesagt hatte, nämlich es soll nie an einem Mann auf dem Thron Davids fehlen. Aber auch mit dem Anspruch, der auch mit dabei steht, dass seine Söhne nach der Weisung Gottes leben sollen. In 2. Samuel 7, Vers 12 bis 16 heißt es, wenn deine Zeit, das spricht von David, wenn deine Zeit abgelaufen ist und du gestorben bist, werde ich dir einen deiner eigenen Nachkommen auf dem Thron folgen lassen und seine Herrschaft festigen. Der wird dann ein Haus für meinen Namen bauen und seinem Königtum werde ich ewigen Bestand geben. Ich werde sein Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wenn er Unrecht begeht, werde ich ihn mit menschlicher Rute und auf menschliche Weise züchtigen. Aber meine Gnade entziehe ich ihm nicht, wie ich sie Saul entzog, den ich vor dir beseitigt habe. Dein Königshaus und deine Königsherrschaft sollen für immer vor mir Bestand haben. Dein Thron steht fest auf ewig. Es hängt also mit Gehorsam zusammen. Salomo und auch seine Söhne sollten Gott gehorsam sein, um gesegnet zu werden. Gehorsam und Segen, Ungehorsam und Strafe. In dem Gebet des Salomo, das er hier spricht, steht auch noch ein interessantes Thema. Salomo fragt sich in dem Gebet, ob Gott wirklich sich das antun will und unter den Menschen wohnen will. In Vers 27, aber will Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde wohnen? Selbst der Himmel und das ganze Universum können dich nicht fassen. Macht es Sinn, diesen Tempel zu bauen? Salomo kennt die Sündhaftigkeit des Menschen. Salomo weiß, dass der Mensch nicht von sich aus gut sein kann. Aber Gott möchte unter den Menschen wohnen. Salomo fragt sich, will Gott wirklich bei den Sündern wohnen? Will er das wirklich machen? Gott war unter den Menschen, schon seit sie unterwegs sind, seit Ägypten, in der Wolken, in der Feuersäule. Er war mit ihnen bei Tag und bei Nacht, er war mit ihnen in der Stiftshütte. Gott war da. Aber nun will Gott wirklich unter den Menschen wohnen? Gott war da, Gott hat sie gehört, Gott hat ihr Flehen gehört, wenn es ihnen schlecht ging. Gott hat ihre Opfer gesehen, die sie gebracht haben. Aber fast in jedem Propheten des Alten Testamentes steht auch, dass Gott es satt hat, die Opfer der Menschen zu sehen, anzunehmen. Er möchte das Herz des Menschen. Aber hat sich in den 1000 Jahren vor Christus, als Salomo lebte und bis Jesus wirklich viel geändert? Selbst im Neuen Testament lesen wir in Johannes, dass Jesus, der Sohn Gottes, in sein Eigentum kam und die Seinen haben ihn nicht aufgenommen. Die Menschen wollten nichts von ihm wissen, sie haben ihn abgelehnt. Aber doch steht eine Verheißung da, die für jeden gilt. Und ich hoffe, dass das auch jeder bestätigen kann. Aber alle, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Alle aber, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. 1000 Jahre vor Christus hat Salomo regiert und er fragt sich, ob Gott bei den Menschen wohnen will. Er wusste von der Größe Gottes, er wusste von seinem unnahbaren Wesen, er wusste von der Sündhaftigkeit und das spricht er auch in den weiteren Versen an. Wenn jemand an seinem Nächsten versündigt, er spricht von der Sünde, die genannt werden muss. Aber Jahwe hat seinen Sohn gesandt, Jesus Christus, um das Unmögliche möglich zu machen, damit der Mensch gerettet wird durch den Glauben an ihn. Ein weiterer Punkt, der hier in dem Kapitel von dem Gebet zur Tempeleinweihung steht, das ist in Vers 41 bis 43, wo es heißt, auch wenn ein Ausländer, der nicht zu deinem Volk Israel zählt, wegen deinem Namen aus einem fernen Land kommt, denn sie werden von deinem großen Namen hören und von dem, was du mit deiner starken Hand und deinem ausgestreckten Arm getan hast. Wenn er kommt und zu diesem Haus hin betet, dann höre du es im Himmel, dem Ort, wo du thronst, und erfülle seine Bitte. So werden alle Völker der Erde deinen Namen erkennen und dich fürchten, wie dein Volk Israel es tut. Schön wär's. Wie dein Volk Israel es tut. Wenn sein Volk Israel den Namen Jesus erkennen würden, wenn die Völker der Erde doch seinen Namen erkennen würden, wenn sie doch diese Verheißung, die Gott gegeben hat, dass und was auch Gott in dem neuen Bund des Neuen Testamentes gegeben hat, nämlich gerettet zu sein durch das Blut Jesu. Wenn das die Menschen erkennen würden, dann wäre der Himmel auf Erden da. Aber so ist es noch nicht. Der neue Bund, ich habe von den vier Bünden im Alten Testament gesprochen, aber auch den neuen Bund im Neuen Testament, das Versprechen, das Gott der Menschheit gibt, dass er die Sünden vergeben und die Gemeinschaft mit denen wiederherstellt, deren Herzen sich zu ihm hinwenden. Wer zu ihm kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus ist der Mittler des neuen Bundes und sein Tod am Kreuz ist die Basis für dieses Versprechen. Der Petrus hat gesagt in Apostelgeschichte, in keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter Menschen gegeben, durch den sie sollen selig werden. Und das wäre diese Antwort, das ist die Antwort auf diese Verse in 1. König 8, 41 bis 43, wo es darum geht, wer zu ihm kommt. Wenn er kommt und betet, so werden, wenn er kommt und zu diesem Haus hin betet, dann höre du es im Himmel. Und er wird auch hören, er wird auch Antwort geben, er wird auch uns, er wird auch den Menschen neu machen. Wie oft werden Menschen, die nichts von Jesus gehört haben, durch Träume angesprochen? Das passiert sehr oft auch in muslimischen Ländern, aber auch in animistischen Ländern, wo Menschen auf Jesus hingewiesen werden. Ein Moslem hatte einen Traum, in dem ihm gesagt wurde, komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Aber er konnte damit nichts anfangen. Er wusste nicht, was das bedeuten soll. Er hatte aber einen guten Freund, der Christ ist. Und dann hat er ihn gefragt, kannst du mir sagen, was das bedeuten soll? Komm, folge mir nach. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Ich hatte diesen Traum. Und der Christ hat ihn natürlich darauf hingewiesen, hat ihm gesagt, das sind Worte Jesu. Das sind Worte Jesu, die dich einladen. Folge ihm nach. Und in diesem Traum hat dir Gott gezeigt, dass Jesus der einzige Weg ist. Wie schön, dass dieser Moslem zum Glauben an Jesus kam, dass er jemand hatte, der ihm gezeigt hat, was der und wie der Weg zum Vater ist, wie der Weg zu Gott ist, wie der Weg zu Jesus ist. Und dieses Gebet des Salomo, das ist länger als das, was ich gelesen habe, aber es endet dann mit dem Segen des Salomo an das Volk. Er war die ganze Zeit kniend vor dem Altar in Vers 54 und dann stand er auf, breitete die Hände aus und segnete das Volk. Das war der Segen, den Salomo über das Volk ausgesprochen hat. Das war das Gebet, das Salomo gesprochen hat, indem er gesprochen hat von der unvergleichlichen Größe Gottes, dass er zu seinem Wort, dass er zu seinem Bund, dass er zu dem steht, was er sagt, dass er seinen Sohn gesandt hat, um uns von der Knechtschaft der Sünde zu erlösen. Diese Worte, die wir im Alten Testament bei Salomo lesen, die finden wir im Neuen Testament wieder. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du lebst, dass du Menschen neu machst und wir wünschen uns, dass das noch viele, viele Menschen erkennen, dass allein du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Dass wir nur bei dir das Leben haben können. Danke dir für deinen Segen. Amen.